Bürgerfunk bei Radio Köln.
Aturro boko tuno yokun. Emo pinkia, mede manje poko.
Liebe Hörer, die dran geblieben sind, vielen Dank und ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil unserer Sendung über Uganda in der Reihe Aller Welt on Air von der Uganda AG im Allerweltshaus. Das Lied, das wir gerade hören, trägt den Titel Tekwaro von dem Sänger und Komponist Achilla Oru. Es ist gewidmet an die Edongo, die Clanführer, und an die traditionelle Gemeinschaft mit ihren kulturellen Institutionen.
Ernsthafte analytische Berichterstattung, die mehr erzählt, als was wir sowieso schon zu wissen glauben, nämlich, dass Uganda ein gefährliches Land ist, dass es unter früheren Regierungen aber auch schon schlimm war und eigentlich nur die großen Hilfsorganisationen imstande sind, das Elend zu lindern, ist in den großen Medien in Deutschland schwer zu finden. Der Korrespondent des Spiegels darf über angebliche Killeraffen in West-Uganda schreiben oder man liest über den Auftritt des Sohnes von Idi Amin als Partylöwe von Kampala. Mit ernsthafter, unabhängiger und analytischer Berichterstattung hat das nur wenig zu tun. Aber wen wundert es? Auslandskorrespondenten sind teuer, sitzen in Johannesburg, Nairobi oder Accra und sollen uns einen ganzen Kontinent erklären und auch noch unterhaltsam schreiben.
In den großen Medien sind die Kindersoldaten der Lord's Resistance Army in den letzten Jahren das einzige Thema bezüglich Uganda, dem mehr als ein paar Zeilen gewidmet wurden.
Verborgen vor den Augen der Weltöffentlichkeit dauert der Bürgerkrieg in Norduganda nun schon 19 Jahre an und noch ist kein Ende in Sicht. Die Rebellen der LRA und die Armee der ugandischen Regierung, die UPDF, setzen beide Kindersoldaten ein und begehen grobe Menschenrechtsverletzungen gegen die Zivilbevölkerung. Verstümmelungen, Mord und Vergewaltigungen gehören leider zur Tagesordnung. Eine Untersuchung der amerikanischen Universität in Berkeley hat ergeben, dass 85% der Bevölkerung traumatisiert sind. Die Ackerbau- und Viehzucht betreibende Dorfbevölkerung wurde 1996 von der Regierung in interne Flüchtlingslager, sogenannte IDP-Camps, zwangsumgesiedelt. Zurzeit leben 1,6 Millionen Menschen in ca. 200 IDP-Camps, das sind in Acholiland, dem Hauptkampfgebiet, 94% der dort lebenden Bevölkerung. Die medizinische Versorgung in den IDP-Camps ist äußerst schlecht und die hygienischen Bedingungen sind katastrophal, da es nicht genug Wasser gibt. Die meisten Menschen sind unterernährt und das World Food Programm der UN kann den Nahrungsbedarf nicht decken. Viele Menschen sind alkoholkrank oder HIV infiziert. Selbst in den IDP-Camps sind die Menschen nicht sicher, da die Rebellen auch die Camps angreifen. Aus Angst vor nächtlichen Übergriffen durch die Rebellen wandern täglich 40.000 Kinder in die Städte Gulu und Kitgum, wo sie in Nacht im Freien schlafen oder der Prostitution nachgehen. Am nächsten Morgen kehren diese Pendler, die sogenannten Night Commuters, wieder in ihre Dörfer oder in die IDP-Camps zurück. Im Dezember 2003 verklagte der ugandische Präsident Museveni den Rebellenführer Joseph Kony vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Seit Februar 2005 werden Kony und seine Führungsriege nun international gesucht. Dieser Schritt von Museveni hat es für Kony praktisch unmöglich gemacht, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und hat den Frieden in Uganda in weite Ferne gerückt.
Auch in Köln gab es in den letzten Wochen zwei Ereignisse, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Eine Ausstellung des Fotografen Michael Bause über die Kindersoldaten und einen sehr besonderen Film über eben diese Kinder von dem Filmemacher Ali Samadi. Zwei ugandische Sozialarbeiter sind in diesen Wochen mit dem Filmteam auch in Deutschland und besuchen Schulklassen. Beide Projekte sind Auftragsarbeiten von zwei großen Hilfsorganisationen, nämlich von World Vision und Caritas International, die natürlich Öffentlichkeit für ihre Projekte herstellen wollen. Beide Organisationen betreiben Resozialisierungszentren für ehemalige Kindersoldaten, wo sie auf die Rückkehr in ihre Familien oder in ein normales Leben in der Gesellschaft vorbereitet werden. Ich habe mich mit Michael Bause über seine Rolle als Fotograf unterhalten.
Herr Bause, wir haben jetzt diese zum Teil recht grausamen Fotos gesehen. Wir haben einiges gehört über die Situation in Norduganda besonders. Sie haben über einen längeren Zeitraum sich mit der Problematik Kindersoldaten beschäftigt. Ich würde Sie gerne fragen, wie Sie persönlich mit auch diesem Gefühl von, ja, was kann mein Beitrag sein überhaupt in diesem Konflikt? Was kann mein Anteil sein, vielleicht auch an einer Lösung des kriegerischen Konflikts mitzuarbeiten? Machen Sie sich darüber viele Gedanken?
Natürlich. Also es war natürlich auch immer eine Frage, die mir sehr oft auch in Norduganda, auch im Kongo gestellt wurde. Und zwar die nach der Möglichkeit, ihnen, den Menschen zu helfen. Also ich habe mit vielen Familien, mit vielen Menschen gesprochen, weil mich ja auch interessiert hat, wie nicht nur in den Rehabilitationszentren, sondern auch wie in den Dörfern auch sich die Familien verändert haben und wie Familien darunter leiden. Und die Frage, die mir immer wieder gestellt wurde, war halt, Michael, wie kannst du uns damit helfen? Und es ist natürlich immer schwierig als Fotograf, weil man natürlich im Gegensatz zu Ärzten oder Hilfsorganisationen eigentlich immer mit leeren Händen dasteht. Und mein Beitrag, den ich halt leisten kann, ist, dass ich glaube, dass es sehr wichtig ist, gerade in Norduganda, auch in Deutschland, die Bevölkerung zu informieren, weil viele erstens den Konflikt gar nicht kennen, er immer wieder in den Medien überdeckt wird von Kriegen im Irak, im Hungersnot oder Kriegen im Sudan, also die dann in den Medien weit mehr Aufmerksamkeit genießen. Und dass ich natürlich dann, insofern war auch dieses Thema oder waren die Aufnahmen, waren immer als Ausstellung geplant, weil man natürlich damit auch weit mehr, oder ich denke, es ist ein besseres Forum, um auch Menschen zu informieren, also dass man im Grunde mit so einer Ausstellung halt so eine Plattform bildet, um die halt Hilfsorganisationen oder Organisationen nutzen können, die halt zu dem Thema arbeiten. Und das war so die Idee. Und das habe ich natürlich auch immer versucht, den Menschen auch deutlich zu machen. Und sie haben es auch, glaube ich, als Chance halt auch wahrgenommen. Also weil gerade in Norduganda, wenn man sehr weit im Norden Kitgum, wo eigentlich kaum noch Journalisten hinkommt, bin ich auch oft eingeladen worden. Und die Leute wollten mir das zeigen und wussten auch, dass ich jetzt für sie natürlich keine Nahrungsmittel habe oder Lösungsvorschläge. Aber sie waren einfach schon deshalb deprimiert, weil sie natürlich ganz genau mitbekommen haben, dass die Weltöffentlichkeit sie eigentlich weitgehend vergessen hat. Und es für sie schon eine Chance war, auch in den Medien etwas präsenter zu sein oder zumindest einen Teil der Geschichten halt nicht vergessen werden.
Hast du denn das Gefühl, dass du den Konflikt, also auch in der historischen Dimension, verstanden hast?
In Norduganda? Nein.
Da ist es wieder. Die Frage ist aber doch, möchte ich das afrikanische Drama überhaupt verstehen? Oder ist es nicht viel angenehmer, simple Einteilungen in Gut und Böse beizubehalten, als komplizierte historische und soziopolitische Erklärungen zu hören, die erst einmal verunsichernd sein könnten? Für den Spendenfluss in humanitäre Projekte ist sicherlich die schlichte Wahrheit vorteilhafter. Wir wollten uns aber damit nicht begnügen und haben mal nachgefragt, bei einem Angehörigen des am stärksten betroffenen Acholi-Volkes.
Alex Awinia Buka ist Acholi und in Gulu, Norduganda aufgewachsen. Er lebt heute in Lörrach nahe Freiburg und ist Mitarbeiter beim Radio Rhino International Africa. Radio Rhino International Africa ist der Radiosender der humanitären Menschenrechtsorganisation Voice of the Voiceless International Uganda. Dieser Verein wurde im Jahr 2000 von Exil-Ugandern und Deutschen mit dem Ziel gegründet, die internationale Gemeinschaft über die Menschenrechtssituation in Uganda aufzuklären. Hallo Alex.
Hallo Joe.
Wir möchten heute über den Krieg in Norduganda sprechen, deiner Heimat, wo du herkommst.
Ja.
Dieser Krieg, der dauert ja nun schon fast seit 20 Jahren.
Ja.
Ich möchte mit dir zurückgehen in die Zeit Idi Amins. Idi Amin, der herrschte in Uganda von 1971 bis 1979. Und der jetzige Präsident Yoweri Museveni hat in dieser Zeit mal deine Heimatstadt Gulu besucht. Was hat er dort gemacht?
Ja, von 1971 bis 1979 war Idi Amin an der Macht in Uganda. In dieser Zeit, verschiedene Gruppen in Uganda und außerhalb Uganda haben versucht, gegen Idi Amin zu kämpfen, also Idi Amin zu stürzen. Yoweri Museveni gehörte dieser Zeit der Front NASA an. Und in dieser Zeit, der brauchte Unterstützung aus verschiedenen Teilen Ugandas. Also der hat sich dann auf den Weg gemacht und dann ist nach Gulu gekommen. Das war in 1977. Es war so bekannt, dass wenn irgendein fremder Gast kommt, dann sollte man dann sofort also an die Idi Amins Intelligence Group melden. In dieser Zeit hat dieser Hotelbesitzer nicht gemeldet, wo Museveni übernachtet hat. Aber viele Leute haben das gesehen, auch Amins Intelligence-Gruppe haben das gesehen. Und dann am nächsten Tag sind sie dann zu diesem Mann gekommen, haben sie gesagt, es gab einen Gast hier, einen Fremdling, den wir nicht kannten. Hotelbesitzer sagte, ja gut, es tut mir leid, es ging aber darum, dass dies ein normaler Mensch war, wie alle anderen Gäste, die hier kommen. Und diese Zeit, es handelt sich um Yoweri Museveni. Der ist schon gekommen, da übernachtet in diesem Hotel und dann weggegangen war. Ja, dann haben dann Idi Amins Intelligence-Leute gesagt, ja, dann sollte dann dieser Hotelbesitzer mit in die Kaserne gehen. Dieser Mann weigerte sich, denn es sei ja nichts Schlimmes, was der getan hat. Dann haben sie versucht, ihm zu zwingen, auf diese Landrover zu steigen. Was der also, er weigerte sich, das auch zu machen, und dann sein Bruder ist gekommen, um ihm zu helfen. Haben dann Idi Amins Leute dann diese zwei Brüder getötet. Wenn sie dann gesagt hätte, dass diese Museveni einfach nur ein paar Minuten weggegangen war, hätten dann diese Idi Amins Intelligence Leute, wären sie hinter Museveni hergegangen, dann hätten sie ihn geschnappt. Sie haben dann praktisch Museveni geholfen, sie haben sich geopfert, um Museveni zu retten. Und das ist jetzt, was Museveni niemals sagt, der ist jetzt gegen Acholi, obwohl Acholi selber ihm geholfen hatten.
Und wie hast du von dieser Geschichte erfahren?
In der Zeit war ich noch ein Schüler in Gulu.
Ja.
Ich war noch an Gulu High School und dann genau an dem Tag war ich auch in der Stadt. Okwara und sein Bruder waren mir auch bekannt, weil sie wohnten nicht unweit von wo mein Onkel herkommt. Ich kannte auch viele Leute, die da in diesem Hotel arbeiten.
Also nach dem Sturz Idi Amins 1979,
ja,
da gab es ja ein machtpolitisches Vakuum in Uganda. Und nach dem Sturz wurde also eine Regierungsneubildung beschlossen und es wurden freie demokratische Wahlen angesetzt.
Ja.
Wann haben diese Wahlen stattgefunden?
Das war ja so im Dezember 1980.
Und welche Parteien haben damals an dieser Wahl teilgenommen?
Ja, die Parteien, die da also beteiligt waren, waren UPC, Uganda People's Congress, unter der Leitung von Milton Obote, und DP, Demokratische Partei, unter der Leitung von Paul Kawanga Semogerere, CP, Conservative Party unter Mayanza Mkanji, und dann gab es noch diese UPM, Uganda Patriotic Movement, was dann unter Yoweri Museveni damals war.
Okay, und wer hat diese Wahl gewonnen?
Ja, die Partei, die dann diese Wahl also ganz deutlich gewonnen hat, war UPC, Uganda People's Congress. DP war an einer zweiten Stelle und dann kam dann CP und dann diese Musevenis Partei, der hat praktisch nur einen einzigen Sitz im Parlament gewonnen. In seinem Wahlkreis, wo der Museveni stand, der hat verloren. Der wollte irgendwie ins Parlament kommen durch diesen Wahlkreis, aber der hat verloren zu seinem jetzigen Minister Sam Kutesa.
Was hat denn Museveni gemacht, nachdem er diese Wahl verloren hatte?
Ist Museveni dann, wie gesagt, in Sungel gegangen. Der ist nach Luero gegangen und dann hat ein Krieg gegen die gewählte Regierung erklärt.
Stimmt es, dass Museveni damals, als er in den Busch gegangen ist, in den Dschungel gegangen ist, dass er auch Kindersoldaten benutzt hat?
Ja, klar. Also Museveni hatte viele Kindersoldaten. Damals haben sie dann Kadogos genannt. Kadogo ist Swahili für die kleinen Kinder.
Im Januar 86, ne, ist er dann, ja, nach Kampala marschiert.
Ja.
Und hat praktisch dann die Hauptstadt übernommen.
So in Uganda ist, wie es auch meistens in afrikanischen Ländern ist, wenn die Hauptstadt übernommen würde, ist dann gehen dann die anderen Soldaten dann in, also sagen wir mal, in ländlichen Regionen.
Und er ist unter anderem dann auch nochmal nach Gulu gekommen.
Ja, dann kam der dann praktisch als Präsident nach Gulu, denn Gulu war schon, wie gesagt, Gulu war gefallen und der war jetzt der Präsident in Uganda. Und dann ist der nach Gulu gekommen, natürlich, als Präsident musste dann die Leute adressieren.
Und was hat er da dort zu den Menschen gesagt, als er in Gulu angekommen ist bei dieser Ansprache?
Ja, es war so, dass man hatte ja erwartet, dass Museveni als Präsident oder wenn jemand als Präsident kommt, dann wird der dann irgendwie eine Hoffnung für Leute oder irgendetwas bringen, was dann Hoffnung für Leute bringt. Aber so viel ist mich erinnern, denn es war auch in Gulu in der Zeit, kam Museveni und dann hat er nur darüber geredet, wie stark der ist. Und wie du weißt, diese Zeit kommt ja Museveni nur in Militäruniform. Wenn der nach Gulu kommt, dann kommt er immer in Militäruniform. Und genau an dieser Zeit, als der gekommen war, hat er gesagt, ja, Achulis, sie spielen noch mit ihm. Und der war jetzt der Präsident. Und der war dann die Achulis, genau wie es mit Grasshoppers passiert, der war dann Achulis praktisch. So tun, wie man Grasshoppers in eine Flasche tun und dann können die Grasshoppers einander dann vernichten. Also in unserem afrikanischen System, wir wissen ja genau, wir wissen, wie Grasshoppers sich benehmen. Es ist so, dass wenn Grasshoppers gefangen sind und die in eine Flasche reingetan sind und dann diese Flasche zugemacht ist, dann kämpfen die Grasshoppers gegeneinander und dann töten sie, sie vernichten sich dann gegenseitig. Und das war praktisch, was der geplant hat.
Ja, ich möchte jetzt nochmal weiter aufgehen auf die Situation damals, kurz nach der Machtergreifung, also 1986.
Ja.
Und da kam es zu vielen Menschenrechtsverletzungen, zu vielen brutalen Übergriffen von Musevenis Armee gegen die Zivilbevölkerung im Norden Ugandas. Ja?
Ja.
Und ich möchte jetzt da mal kurz einige Beispiele nennen.
Das ist ja nett.
Also im April 1986 kam es zu den ersten brutalen Übergriffen von Musevenis Armee gegen die Zivilbevölkerung. Die 55. Bataillon beschlagnahmt in Agung 600 Rinder von Joseph Ongom und 8 seiner Landarbeiter werden lebendig begraben.
Ja.
Im Juni 1986 werden in Odek 1200 Rinder von Tosiya Otim beschlagnahmt.
Das ist Tosiya Otim.
Ja.
Ja.
Sein Sohn Kitara und 20 Landarbeiter werden kaltblütig umgebracht.
Genau.
Am 16. August 1986 ermordet die 35. Bataillon 32 unschuldige Zivilisten in Namukora.
Ja.
Und am 18. August 1986 verbrennt die 13. Bataillon in Akilok 18 unbewaffnete Zivilisten bei lebendigem Leibe.
Ja.
Alex, das sind nur einige der Gräueltaten, die damals kurz nach der Machtergreifung von Musevenis Armee begangen wurden.
Ja, das ist ja das Problem. Es ist so, dass die Achille am Anfang haben sie dann gesagt, sie haben dann auch akzeptiert, dass okay, jetzt ist eine neue Regierung gekommen und dann sollten wir dann, wie gesagt, loyal zu dieser Regierung bleiben. Aber die sind ja die Sachen, die du jetzt also genannt hast, die sind nur ein paar.
Ja.
Es gibt viele, viele also schlimmere Sachen, die da passiert waren.
Und das kann man halt sagen, dass also es dann aufgrund dieser Gräueltaten von Seiten der Regierung dazu gekommen ist, dass Leute gesagt haben, okay, wir machen jetzt einen bewaffneten Widerstand. Wir wollen es halt nicht abschlachten lassen.
Ja, und es ist so, dass es kam ja zu diesem Zeitpunkt war es so, dann danach kam dann die UPDA, dann diese Gruppe, die dann gesagt haben, wir müssen dann jetzt gegen Musevenis Regierung kämpfen. Und dann haben sie dann gegen die UPDA hat dann, wie gesagt, praktisch Krieg gegen Musevenis Regierung geklärt. Und das war die Zeit, als die LRA noch nicht also gekommen war. Gon war damals auch noch keine Soldaten. Das war noch UPDA. Aber dann hat Museveni eine Friedensvereinbarung mit dann diese UPDA gemacht. Und dann drehte der sich um, dann hat dann diese verschiedenen Offiziere von UPDA getötet, nach diesem Friedensabkommen mit denen in Pace Stadium in Gulu. Und dann kamen noch diese Probleme, dass Museveni-Soldaten, die NRA, haben weiterhin ihre Gräueltaten in Norden Uganda fortgeführt. Und dann darin waren so, dass also irgendwelche Leute, die gesagt haben, das geht nicht mehr, wir müssen was unternehmen. Und das war die Zeit, wo dann Koen an die Spitze gekommen ist, wo dann Koen gesagt hat, nee, das geht nicht, wir müssen versuchen, was wir machen können. Und dann hat er dann organisiert, hat gesagt, wir müssen gegen die Regierung jetzt kämpfen. Jugendliche und so weiter, die sind einfach in den Dschungel gegangen, dann, ja, manche haben auch Bibel genommen. Und dann, sie haben da gebetet in Sungel und dann haben sie zusammen gesagt, okay, Gott hat uns geholfen, jetzt zusammenzukommen. Also deswegen kam dann dieser Name LRA, das Lord's Resistance Army. Sie dann am Anfang, es ging um Überleben. Aber gut, hat das sich dann entwickelt, dann hat dann eine andere Dimension genommen und so weiter, wie wir dann also jetzt sehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich will es nicht bestreiten, was die LRA das macht. Das ist nicht gut, das ist unmenschlich, das ist katastrophal, was sie da machen. Wie diese Leute töten, wie die Kinder gefangen nehmen und so weiter, das will ich nicht bestreiten. Und genau das macht auch die Soldaten von Museveni. Ja?
Mhm.
Weil man wusste genau, Museveni hat als Ziel, alle Leute zu vernichten. Und bis heute hat Museveni noch das Ziel.
Alex, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt noch für die Situation in Norduganda?
Ich will Frieden für Uganda, für alle Uganda. Uganda im Norden, Uganda im Süden, Uganda im Westen, Uganda im Osten. Ich will Frieden für alle. Das ist meiner Meinung nach die Lösung.
Hier endet unsere Sendung. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen wollen, dann schreiben Sie uns. Unsere E-Mail lautet awhköln@web.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann schalten Sie doch nochmal ein am Freitag, den 27. November um 19.04 Uhr zu Alle Welt on Air mit einer Sendung zum Thema Wasser.
Nauliranga.